Wir wollen ja heute über die großen Vorbereitungspunkte vor der Geburt sprechen.
Am Rand der kleinen, kleinen Stadt lag ein alter, verwahrloster Garten.
Wie erklärst du bitte diese Zahlen? Wie kann es sein, dass die WHO sagt, in 10% der Fälle sollte ein Kaiserschnitt gemacht werden und in Deutschland werden 30% Kaiserschnitte gemacht und in anderen Ländern teilweise sogar 40%? So.
Mein absoluter Geheimtipp für alle, die ein Geschenk zur Geburt des Kindes suchen.
Prost, Frank.
Prost, Max.
Wir sind beide frisch gebackene Väter und wir sind ganz, ganz alte Freunde. In unserem Podcast Babypinkeln erzählen wir dir Geschichten aus dem Leben, die nur Väter kennen können. Nur für dich, mein Freund, damit du nicht dieselben dummen Fehler machst wie wir. Und liebe Frauen, auch für euch ist was dabei. Weil daheim erzählen wir Männer ja eh nichts.
Es ist wieder Babypinkelzeit und hier ist eure mit warmem Wasser eingelassene Entspannungswanne. Hier ist euer Lachgas der Woche. Hier ist eure Chefarztbehandlung. Hier ist der Podcast eures Vertrauens. Hier sind Max und Frank wieder am Dienstagabend. Da haben wir Zeit, haben wir letzte Mal ja schon festgestellt. Max sitzt mir gegenüber. Wir haben beide heute ein bisschen Verspätung gehabt. Das ins Bett bringen hat mal wieder ein bisschen länger gedauert.
Die Glocke brannte beim Kleinen.
Die Glocke brannte. Ja, bei uns hat es andere Gründe gehabt. Wir haben ja immer noch ich sag's wie es ist, ne? Wir haben das Quarantäne-Thema hier immer noch aktuell und dementsprechend war der Tag auch heute wieder anders als geplant. Und wir kamen ein bisschen später zu Bett. Ich habe ein wahnsinnig kulinarisch tolles Menü geliefert heute, nochmal heute Abend.
Ich hab's gesehen. Da waren das so Dino-Nuggets eigentlich? War das so Dino-Nuggets?
Nicht unbedingt nur Dinos, das waren auch so ganz normale Tiere. Aber
also Zoo-Nuggets.
Ja, so richtig schön, da war alles dabei. Auch ein bisschen makaber, wenn du den Tieren dann so nach und nach die Beine abisst, ne? Aber hat wahnsinnig gut geschmeckt. Mayonnaise ist jetzt auch leer. Ausgewogene Ernährung ist anders, aber...
Ich habe aber auch Erbsen gesehen. Du hattest da Erbsen mit dabei, auch im Menü.
Die Erbsen habe ich natürlich extra noch mit reingeworfen, um zumindest das grüne Alibi auf dem Tisch zu haben.
Wie kamen die an?
Gar nicht gut. Ich habe mir irgendwann noch dabei erwischt zu sagen, dann nehmen wir einfach ein bisschen Mayo dazu, dann schmecken die schon. Wie war denn deine Woche so? Was hast du so erlebt?
Heute war erstes Entwicklungsgespräch in der Kita.
Boah, stark.
Ja.
Wie hast du das denn erlebt?
Um ehrlich zu sein, ich war total baff und meine Frau auch, wie viel Mühe die sich gegeben haben. Also wir haben da heute 45 Minuten mit der Gruppenleiterin unseres Sohnes gesprochen, die dann da durch diverse Rubriken, wo man eigentlich fast so ein bisschen lächelt, wenn man so denkt, das ist ein 11 Monate altes Kind. Wie sprechen wir jetzt bitte über die Kategorie Mathe rockt? Ja, das ist so eine der Kategorien, die da haben.
Aber da haben die dich doch abgeholt, oder?
Da haben die mich natürlich total abgeholt, aber ich habe mich gefragt, was ist mit einem 11 Monate alten und Mathe rockt.
Hast du denn dann deine Zahlen vorgelegt auch oder hast du dich auf die Zahlen von denen verlassen?
Ich bin aber völlig unvorbereitet rein in das Ding, ausnahmsweise. Aber dann geht's halt da in dieser Mathe rockt Kategorie, ging's dann eben darum, ob er schon in der Lage ist, die Bauklötze aufeinander zu stapeln oder ob er immer noch nur noch dabei ist, die bereits von anderen Kindern aufeinander gestapelten Bauklötze umzuballern und wann das eine in das andere übergeht. Aber Spaß beiseite, wirklich große Mühe haben die sich da gegeben und war auch gut, weil, und das fand ich, haben sie auch wiederum super gemacht, haben auch immer wieder gefragt, macht er eigentlich zu Hause irgendwie was anders oder gleich, weil gemäß der Erfahrung von denen, ja, wenn andere Kinder halt dabei sind, dann und nicht Mama und Papa, verhalten die sich halt teilweise auch anders als zu Hause. Und von daher war das eigentlich ganz cool, wie die das gemacht haben und abgeglichen haben. Und als ich rein bin, habe ich gedacht, das ist ein bisschen lächerlich für ein 11 Monate altes Entwicklungsgespräch, aber im Endeffekt große Mühe gegeben. Chapeau.
Also ich muss auch sagen, jetzt auch mal den Spaß beiseite. Wir waren auch beide bei diesem Gespräch dabei und ich kann das nur jedem empfehlen, das zu machen. Auch bei uns wurde sich mega Mühe gegeben. Wir haben auch so eine Mappe, die wurde zusammengestellt bekommen mit Fotos von diesem ganzen ersten Jahr. Und jetzt auch pandemiebedingt sind ja dann auch sämtliche Feste und sowas, wo man ja eigentlich mal die Chance hat, so ein bisschen Mäuschen zu spielen, wenn die Kinder untereinander sind. Die Gelegenheiten gab es ja jetzt alle gar nicht durch die Pandemie. Und dann haben wir so eine Mappe mit Fotos bekommen und die haben auch sich sehr, sehr viel Zeit, ähnlich wie bei euch, genommen, uns darüber zu berichten. Und ich bin ja nicht so nah am Wasser gebaut. So, und aber so Themen, die Familie betreffen, das ist bei mir so ein kleiner Wunderpunkt. Und ich saß da wirklich, wir saßen da draußen in dem Garten, weil auch pandemiebedingt, und musste mich an der einen oder anderen Stelle wirklich zusammenreißen, weil ich so ein bisschen stolz auch einfach war, ne, das so zu sehen, was die für Schritte gemacht hat, wie die sich da in der Gruppe verhält und dann die Fotos dazu. Ich war heilfroh, dass im Hintergrund dann nicht auf einmal noch einer angefangen hat, Geige zu spielen oder so, dann hätten die mich gehabt, ne, mit der Nummer. So, aber ja, war wirklich Spaß beiseite. Das war schon echt, echt berührend für mich, auf jeden Fall irgendwie das mal so mitzubekommen, was da so los ist. Und da bin ich echt auch stolz rausgegangen. Und vorab, wenn man hinfährt, das ist ja schon fast so ein bisschen Elternsprechtag-Feeling, ne? So ein bisschen aufgeregt war ich auch. Nicht, dass da jetzt die volle Breitseite kommt. Ne?
Ich auch. Habe ich auch gedacht. Zum ersten Mal auf der anderen Seite des Tisches dort, beziehungsweise auf der anderen Seite des Tisches ist ja falsch, aber das erste Mal da in der Rolle da mit dabei. Wo du gerade von emotionalen Momenten und was dich bewegt hat gesprochen hast, was uns auch bewegt hat, ist, glaube ich, das, was uns an Rückmeldung erreicht hat nach der letzten Folge, oder?
Wahnsinn, also eine Rückmeldungsflut im positiven Sinne hat uns da ereilt. Da war ich wirklich baff und es waren also von E-Mails über getippte Nachrichten und aber auch jede Menge Sprachnachrichten. Und da war ich auch so ein bisschen berührt, ne, dass wir doch dann viele Hörer mittlerweile auch gefunden haben und mit unseren Themen da auch einen Nerv getroffen haben. Und vielleicht hören wir in eine Hörerin einfach mal rein, oder?
Genau, scheint zu emotionalisieren auch das Thema Produkte rund um Babys und dann Mats ab.
Ich höre mir gerade euren Podcast an, im strahlenden Sonnenschein, und du bist gerade bei diesen klitzekleinen Knöpfen mit diesen klitzekleinen Löchern. Ich fluche jedes Mal, das ist hundertprozentig eine Erfindung von Männern gewesen. Das sage ich jedes Mal, wenn ich die zumache. Oder Schlafanzüge, die komplett mit Druckknöpfen sind. Ich könnte ausrasten. Leon dreht sich innerhalb von einer halben Sekunde fünfmal um sich selbst und ich kriege diese Knöpfe einfach nie zu. Ich weiß nicht, wie wir es jedes Mal schaffen, aber ich sage jedes Mal, es hat hundertprozentig ein Mann erfunden. Oder irgendjemand, der noch nie ein Kind gewickelt hat oder angezogen hat.
Ein Mann oder jemand, der noch nie ein Kind gewickelt hat? Was sagen wir dazu?
Ich fühle mich da, muss ich auch sagen, ein bisschen, also nicht persönlich angegriffen, aber so ein bisschen als Mann angegriffen, weil wir ja auch, natürlich auch mit dem Podcast, auch hier mit einigen Klischees aufräumen wollen. Und deswegen hoffe ich natürlich auch nicht, dass das nur kopflose Typen waren, die sich diese Bodies ausgedacht haben. Dass die aber ein absoluter Albtraum sind, hatten wir ja auch schon in der letzten Folge besprochen.
Ich habe es auch fast erwartet, dass man mit dem Punkt relaten kann, weil das kann doch kein Mensch irgendwie möglich machen, diese Dinger da vernünftig zuzukriegen, oder? Also hat mich auf jeden Fall super gefreut, die Nachricht dann zu hören, dass das auch anderen so geht und nicht nur ich einfach zu blöd dafür bin.
Und sonst kam noch was, ne? Weil du hast gerade schon was erwähnt noch in der Vorbesprechung.
Genau. Was ich auch sehr, sehr lustig fand, ein Punkt, wir haben ja auch darüber gesprochen, welche Sachen die absoluten Hitkäufe waren. Und auch darüber, was für uns die Top 3 der bescheidensten Käufe waren. Und eine Nachricht ist bei uns eingegangen, wo die Antwort war, also der schlechteste Kauf, den wir getätigt haben, war das Beistellbett, was du uns verkauft hast. Kam von einer Arbeitskollegin von mir. So musste ich doch wirklich lachen. Aber jetzt nicht, weil das Produkt so schlecht war, sondern sie sagte einfach, weil es überhaupt nicht gebraucht wurde, weil das Baby wollte immer bei Mama schlafen. Und darauf aufbauend war dann ihr bester Kauf, ein viel größeres Bett.
Familienbett.
Also umgesattelt von, ich weiß nicht mehr die Maße, aber genau aufs Familienbett, sodass da genug Platz für alle ist. Den Move haben wir übrigens auch gemacht und haben uns ein größeres Bett angeschafft. Jetzt allerdings bei Kind 2. Jetzt haben wir mittlerweile tatsächlich 2x2 Meter da stehen. Der Einzige, der aktuell die ganze Nacht da pennt, bin ich. So, weil immer wieder zu den Kindern auch gegangen werden muss und die häufig jetzt gerade nach Mama schreien. Aber da musste ich auch schmunzeln, oder? Das ist doch eigentlich auch ein Punkt, ne?
Genau, aber ich meine, aber was die Familie glücklich macht, beziehungsweise was für die Familie am besten ist, das ist ja auch was, was schon losgeht, bevor der oder die Kleinen überhaupt geboren sind, muss man sagen.
Was haben wir denn heute auf dem Zettel?
Wir wollen ja heute über die großen Vorbereitungspunkte vor der Geburt sprechen. Der Geburtsvorbereitungskurs, wir kommen ja irgendwie nicht dran vorbei, die Hebammensuche und zu guter Letzt auch die Klinikwahl. Das sollen die drei Punkte heute sein und dann legen wir einfach mal los mit dem Geburtsvorbereitungskurs. Und jetzt weiß ich, das war schon vor Wochen oder so, haben wir schon hier drüber gesprochen und haben dann gesagt, oh, machen wir es oder machen wir es nicht, weil es halt so ein ultra-klischee-behaftetes Thema ist. So Männer reden über den Geburtsvorbereitungskurs und so, jetzt haben wir...
Ja, da habe ich da auch gar keinen Bock drauf, sonst wird das so eine Mario-Bart-Nummer. Kennst du? Das ersparen wir uns und allen anderen auch. Vielleicht kurzes Statement dazu von dir?
Nee, also wir waren bei einem, der auch angegliedert war an die Klinik, wo meine Frau dann entbunden hat. Und es war, Gott sei Dank, hat es physisch stattgefunden. Es war ja bei uns in der Mitte von Corona. Dadurch war es auch total entspannt, weil es war noch ein anderes Paar da.
Echt? Nur zwei Paare insgesamt waren da?
Nur zwei Paare insgesamt. Die Hebamme war brutal entspannt. Es waren keine klischeemäßigen Atemübungen da mit bei. Es war vernünftig, es war informativ. Für den Moment hat es mir rückblickend betrachtet da ein Mega-Coaching gegeben für meine Rolle bei der Geburt. Nein.
Nein? Okay.
Mir nicht. Hat es mir in dem Moment irgendwie ein gutes Gefühl gegeben, noch ein bisschen besser vorbereitet zu sein? Ja. Und deswegen ein gut investierter Vormittag Geschichte zu Ende erzählt.
Also das war so ein Kompaktthema oder also bei uns war es so, dass es gab mehrere Termine, wo die Mütter oder werdenden Mütter halt da waren und dann gab es zwei feste Termine, wo dann die Väter mitgekommen sind. So war das bei uns, also nicht nur ein oder zwei Abende.
Ah, okay. Ja gut, aber das war natürlich auch vor Corona. Ich glaube, das wäre bei uns... Bei uns war, glaube ich, der Ursprungsplan auch, das anders zu machen, aber wegen Corona haben sie es dann halt ultra krass gestrafft.
Ah, okay. Ja, also bei uns, wie gesagt, diese Terminreihe und dann dementsprechend diese zwei Termine, wo ich dann auch dabei war und ja, es gab die Klischees und wir haben es alle mitgemacht und gut, da ist ja auch jeder unterschiedlich. Was ich aber echt gut fand und deswegen würde ich auch ehrlich gesagt eine kleine Empfehlung aussprechen, da sich das auch mal anzutun, wenn man es denn so empfindet, weil ich für die Geburt doch schon ein paar Themen auch mitgenommen habe, die mich dann im Kreissaal beruhigt haben, weil ich wusste, läuft schon so, wie es läuft. Da geht es dann um Abstände und während der Wehen etc. Auch um den Herzschlag, sowohl von Kind als auch Frau. Und solche Themen haben mich dann einfach im Kreißsaal beruhigt, weil ich, wenn ich auf die Geräte geguckt habe, wusste, das ist alles ganz normal.
Okay. Also ein bisschen, sagen wir mal, Ablauf der Geburt eher aus medizinischer Sicht und auch die Interpretation der ganzen Pieps, die da rumbiezen. Aber ist doch gut. Ich meine, aber dann haben wir ja im Endeffekt... Und damit können wir eigentlich das Thema auch schon fast ad acta legen, oder? Und beim Geburtsvorbereitungskurs ist es so, zumindest war es bei mir so, habe das erste Mal eine Hebamme kennengelernt, weil der Kurs wurde geleitet von einer Hebamme. Ich kannte jetzt privat vorher keine. Und das bringt uns eigentlich dann auch schon zum nächsten Thema. Und das ist das der Hebammensuche. Jetzt müssen wir vielleicht mal kurz einen Schritt zurückgehen. Also wir reden hier nicht jetzt über die Hebamme im Krankenhaus, weil die kann man sich in den allermeisten Fällen nicht aussuchen. Da ist diejenige, die halt dann da Dienst hat, wenn es losgeht, die ist diejenige, die unter der Geburt die Frau begleitet. Aber es gibt die Möglichkeit, und das nehmen auch die allermeisten Frauen in Anspruch, eine Hebamme zu organisieren, die in der Zeit nach der Geburt dann nach Hause kommt. Man hat in Deutschland, dort wird übrigens auch von der Krankenkasse bezahlt, Anspruch auf 16 Besuche in den ersten 3 Monaten. In der Regel kommen die dann am Anfang häufiger, weil da ist natürlich, am Anfang gibt's viel mehr Fragen und so. Und das war für uns, muss man sagen, eine große Hilfe. Hattet ihr auch eine Hebamme fürs sogenannte Wochenbett?
So ist es. Wir hatten auch das Glück, eine Hebamme zu haben. Das muss man ja wirklich sagen. Es ist ja gar nicht einfach, überhaupt eine Hebamme zu bekommen. Und wir hatten das große Glück.
Wie lange habt ihr da gesucht oder wann angefangen und so?
Ja, in unserem Fall war es halt das große Glück, dass sie bei uns in der Nachbarschaft wohnt und sehr, sehr gerne auch dementsprechend dann da den Dienst annimmt, weil es auch ein kurzer Weg für sie ist und für uns natürlich auch super, weil sie schnell da war. Und ich kann es nur bestätigen, auch ohne da jetzt schleimen zu wollen, dass das eine sehr, sehr große Unterstützung gerade zu Beginn war, wo man wahnsinnig viele Fragen hat und wahnsinnig viel Sicherheit braucht, die von extern kommt. Ne? Da kommen wir ja dann nochmal drauf bei der Geburtsfolge, denke ich, aber wenn man aus dem Krankenhaus geht und eben nicht mehr ständig jemanden fragen kann, da ist man sehr, sehr froh, wenn dann ab und zu mal eine Hebamme kommt oder wer auch immer kommt und sagt, es ist alles in Butter. Das beruhigt schon ungemein, ja.
Auf jeden Fall. Wir waren uns da auch ziemlich sicher, dass wir das in Anspruch nehmen. In der Schweiz ist diese Suche im Schnitt etwas leichter. Es gibt übrigens leider, ich habe natürlich gesucht, keine wirklich belastbaren Zahlen dafür, wie viele gibt's eigentlich und wie viele werden eigentlich gesucht. Also es ist so ein bisschen diese der Anekdotenevidenz, der wir da vertrauen müssen. Aber es scheint wirklich so zu sein, das hört man ja echt von vielen, dass es gerade in den Ballungsräumen in Deutschland echt schwierig ist, Hebammen zu finden fürs Wochenbett. In der Schweiz ist es Gott sei Dank etwas einfacher. Unsere Reise war trotzdem eine lustige. Und zwar war es so, dass wir die Anlaufstelle war bei uns erstmal die Frauenärztin, weil wir hatten jetzt in der Nachbarschaft niemanden, den wir kannten. Und man muss dazu sagen, die Frauenärztin meiner Frau ist halt so ein bisschen Hippie. So, also gemäß meiner Frau hat eigentlich immer natürlich auch einen guten Job gemacht und so und aber hat...
Also Carrier ohne Klick.
Die hätte Carrier ganz klar ohne Klettverschlüsse empfohlen, aber was die auch empfohlen hat zum Beispiel war, nach der Fehlgeburt von meiner Frau hat die der dann auch so Globuli-Tabletten empfohlen, die dann angeblich auch so die Psyche dann da wieder ins Reine bringen. Und ich will das jetzt überhaupt nicht ins Lächerliche ziehen, so, aber es war jetzt so, dass, sagen wir mal, meine Frau holt halt sowas nicht wirklich ab. Dementsprechend haben wir uns dann, als sie gesagt hat, ja, da habe ich jemanden für euch, hatten wir uns schon so ein bisschen drauf vorbereitet, was da kommen könnte. Und dann bei dem ersten Besuch, bei der in der Praxis kam, ist noch schlimmer, als du dir da nicht, also du kannst es dir nicht, dass da nicht noch ein Räucherstäbchen an war in der Butze, war wirklich alles. Und wir sind da rein und dann... Und dann war das so jemand, kennst du so Leute, die so ganz ruhig reden? Wir hatten mal so eine Mathelehrerin auch
ja,
in Bettino.
Ich weiß,
die war genauso.
Meinst.
Du weißt genau, wir nennen jetzt keine Namen, aber du weißt
Pädagogik
genau, wen ich meine.
Hat's auch gemacht. Ja.
Und die war genauso. Ja, wie geht es dir in deiner Schwangerschaft? Streichelst dir auch schon oft den Bauch? Trinkst du denn auch schon den Stilltee? Ja? Und meine Frau und ich sind rausgegangen aus dieser Praxis da, auf dem Weg nach Hause am Bahnsteig, haben uns angeguckt und haben gedacht, die nicht. So. Wie es dann aber so ist im Leben, ab und zu tut's ja dann auch mal gut, ein bisschen zu reflektieren, das mussten wir dann auch, auf der Zugfahrt nach Hause, und haben dann noch mal so ein bisschen überlegt und sind dann zu Hause angekommen und von unserem hohen, ich sag mal, Bankangestellten Ross, dann etwas nach unten gestiegen und haben dann mal so ein bisschen überlegt, naja, also als sie dann meinte, dass sie seit 20 Jahren nichts anderes macht, vielleicht hat die schon ein bisschen Ahnung vom Thema so. Und dann, und das tut einem ja dann auch, und gerade mir, ich meine, du kennst mich ja auch gut, mir auch ganz gut aus der eigenen Workaholic-Blase und so da so ein bisschen rauszukommen, das ist ja auch gut so, es sind halt, haben wirklich meine Frau und ich, ich meine, ist auch gut so, dass nicht alle Menschen gleich sind. Und vielleicht ist es auch so, dass viele, die auch so einen Beruf machen, halt einfach ein bisschen so sind. Und vielleicht muss man sich auch dadurch darauf einfach mal einlassen. Und das haben wir dann getan bei, und übrigens liebe Grüße an die Elke an dieser Stelle, weil, und auch hier will ich nicht vorgreifen, aber Frank, das hat uns gut getan. So jemand haben wir genau gebraucht in der Zeit danach, wo wir uns selber überall immer die Hutschnur direkt geplatzt ist, weil irgendwas nicht funktioniert hat. Ruhe war genau die Person, die wir gebraucht haben. Elke war genau die Person, die wir gebraucht haben. Also dort an dieser Stelle war eine Top-Entscheidung und eine grandiose Hebamme fürs Wochenbett.
Mega. Dann beste Grüße auch von mir an Elke. Und Frage nochmal an dich, war Elke denn erst nach der Geburt da oder war sie auch vorher schon da? Weil so kenne ich's.
Das habe ich auch jetzt in der Vorbereitung gelesen, dass es in Deutschland oft so ist, dass es davor und danach ist. Hier ist es öfter, dass es nur danach ist. Und von daher hatten wir nur danach. Ihr hattet dann also beides?
Ja, genau. Bei uns wurde dann auch vorher schon mal immer geschaut, auch nochmal Herzschlag dann gehört. Ich hatte so ein Gerät dann auch dabei. Und ja, ich würde jetzt auch nochmal diese Vergleichsmöglichkeit mir einmal rausnehmen, weil wir haben ja nur mal zwei Kinder. Und wir haben auch beim zweiten Mal auf die Hebamme zurückgegriffen und müssen aber sagen, und das hat überhaupt aber nichts mit ihr zu tun, ganz im Gegenteil, die hatte auch einen super Job bei uns gemacht. Es war eher so, dass wir schon selbst die Sicherheit auch hatten aufgrund unserer Erfahrungen, die wir jetzt ja nun mal auch schon mal sammeln konnten, sodass ich glaube ich tatsächlich sagen würde, ja, es war noch mal die ein oder andere Frage auch zwischendurch da. Da waren wir auch froh, dass wir sie stellen konnten, aber im Grunde genommen muss man sagen, zumindest in unserem Fall hätte es beim zweiten Mal nicht zwingend noch mal diese intensive Betreuung über diese 16 Einheiten gebraucht.
Viele von diesen Hebammen, und dazu gehörte auch Elke, waren eben ganz lange auch in Kliniken und Krankenhäusern und haben dort entbunden und haben sich dann irgendwann im Laufe der Karriere halt ja umentwickelt und machen dann größtenteils, so war es zumindest im Falle von Elke eben, jetzt diese Betreuung fürs Wochenbett nach der Geburt oder dann eben auch vor der Geburt.
Sag mal, was mich da jetzt natürlich auch mal interessieren würde, ich weiß nicht, ob du da zufällig eine Zahl vorbereitet hast, wenn nicht, ist nicht schlimm, aber wie viele Kinder bringt denn so eine Hebamme im Laufe ihres Berufslebens eigentlich wohl so zur Welt? Weil wenn jetzt meine Frau oder deine oder eure Frau da liegt, dann ist das natürlich ja vielleicht eine von eins oder zwei oder drei Geburten pro Leben und dementsprechend ist man da todesnervös und es ist was ganz Besonderes und man wundert sich ja schon auch so ein bisschen, da kommen wir in der Geburtsfolge ja auch nochmal drauf, dass die da sehr, sehr entspannt bleiben in der Regel in den ganzen Situationen. Daher würde mich mal interessieren, für die ist es dann eine von wie viel tausend Geburten? Weiß ich nicht. Hast du da was?
Ich muss ganz ehrlich sagen, eine der ganz wenigen Statistiken, die ich nicht im Petto habe.
Yes, eine gefunden.
Von daher ist es jetzt an dieser Stelle ein Aufruf an alle Hebammen da draußen oder sonstige Statistik-Freaks, die mir beistehen wollen. babypinkeln@gmail.com. Wie viele Geburten macht denn eigentlich so eine Hebamme in ihrer Karriere?
Das fände ich mal spannend. Gerne melden.
Gut, also wie gerade schon gesagt, die Klinik ist eigentlich der erste Job, den so eine Hebamme macht. Und Klinik ist auch ein Riesenthema in der Vorbereitung auf die Geburt, die Klinikwahl. Und das bringt uns eigentlich jetzt zum Hauptthema des heutigen Tages. Auch hier vielleicht noch mal ganz kurz einen Schritt zurück. Also man muss nicht ins Krankenhaus für eine Geburt. Also es gibt zwei andere gängige Alternativen. Das eine ist die Hausgeburt, nicht zuletzt auch jetzt nochmal in den Schlagzeilen gewesen wegen Helene Fischer. Es war übrigens jetzt doch.
Und der Sendung mit dem Elefanten. Ja, da guckst du aber. Kam nämlich gestern, das ist so eine Sendung, kleiner Exkurs, Fernsehgucken mit Kindern, können wir auch mal drüber sprechen. Da versuchen wir schon so ein bisschen auch ein Auge drauf zu haben, wie viel und was da läuft. Und die Sendung mit dem Elefanten ist der kleine Bruder von der Sendung mit der Maus, für die noch ein bisschen kleiner. Aber auch sehr informativ. Und dann war das Thema nämlich Geburt und kleines Geschwisterkind.
Ich dachte schon, Helene Fischer wäre das Thema gewesen.
Nee, Helene Fischer. Nee, aber Anke Engelke ist da häufiger mal als Moderatorin zu Gast. Ja, kein Witz, ja. Sollte ich eigentlich sagen, ach so, ja genau, das Geburtenthema. So, und dann war da plötzlich eine Hausgeburt, ne? Und die Geschwister, die haben die abgefilmt, die ganze die Nummer. Und die schon lebenden Geschwisterkinder waren dabei, wie die Frau dann in der Badewanne zu Hause dann die Hausgeburt gemacht hat und das Kind da raus. Kann ich mir gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt, aber es war offenbar ein schöner Moment für alle und deswegen so what? Also alle Varianten gibt's?
Auf jeden Fall. Es gibt alle Varianten. Man muss sagen, dass der Großteil Und wirklich, da reden wir hier von Jahr 2017, gibt es da die letzte belastbare Zahl, aber sie haben 98,5% der Geburten in Deutschland, übrigens knapp 800.000 gewesen in diesem Jahr, in einem Krankenhaus bzw. einer Klinik stattgefunden. Der Rest eben verteilt auf Hausgeburt oder Geburtshaus. Geburtshaus ist mit etwas mehr Infrastruktur, aber trotzdem keinem Arzt, sondern nur Hebammen, also die allermeisten Frauen oder Familien entscheiden sich eben für Klinik. So war es zumindest bei uns auch. Die Diskussion war ganz schnell beendet. Meine Frau hat das immer verglichen damit, dass sie sich ja auch nicht selber den Weisheitszahn rausnehmen würde, wenn da was raus muss. Und ähnlich würde sie das auch mit einem Kind handhaben. Auf gar keinen Fall ohne ärztliches Netz und doppelten Boden. Bei euch?
Ja, also bei uns stand das auch überhaupt nicht zur Debatte. Also da war ganz klar das Thema, dass wir in die Klinik gehen, und dann ging es dann eher darum, in welche wir gehen. Sind die Zahlen eigentlich in der Schweiz ähnlich? Weißt du das?
Ja, Zahlen sind in der Schweiz ähnlich. Das einzige Land, was wirklich signifikant mehr Hausgeburten hat, und ich glaube,
ich weiß.
Ja, sag.
Holland?
Ja, stimmt. Warum, glaubst du?
Ja, das habe ich, glaube ich, schon mal gehört tatsächlich, dass da noch so ein Thema ist. Und ich habe es gehört, weil wir kurz vor Geburt unseres ersten Kindes noch einen Urlaub in Holland gemacht haben und ich vorher aber mal sämtliche Strecken, schnellster Weg nach Meppen, über die Grenze mir rausgesucht habe, weil ich nämlich solche Themen da gelesen habe, dass es gar nicht so üblich ist, dass die Kliniken, ich dachte vorher, Holland, die sind top ausgestattet in den Kliniken, da muss ich mir aber mal gar keine Sorgen machen, ist wahrscheinlich auch so. Aber da ist mir das begegnet, dass das bei denen tatsächlich ein Thema ist, dass sie das viel zu Hause noch machen.
Und die Niederlande wird auch noch vorkommen gleich, weil sie die ein oder andere Statistik noch anführt, über die wir gleich in der Tat noch reden werden. Aber Hausgeburten gehört auf jeden Fall auch mit dazu. Wenn man sich allerdings dann entscheidet, im Krankenhaus zu gebären, was eben die überwiegende Teil der Frauen und Männer tun, ist natürlich die Frage, in welcher Klinik. Hier ein kurzer Einwurf, bevor wir jetzt hier komisch rüberkommen. Man muss natürlich jetzt kein Krankenhauscasting hier betreiben, oder? Ich meine, also das deutsche Gesundheitssystem und das Schweizer auf jeden Fall auch, die sind ja in der Regel auch gut, und man kann natürlich sich auch einfach beim Krankenhaus vorstellen, was in der Nähe ist, und die werden wahrscheinlich auch einen guten Job machen. Und Leute, die übrigens auf dem Land wohnen, die haben auch in der Regel keine andere Chance, weil da ist halt nur mal eine Klinik. Also muss man die Kirche hier so ein bisschen im Dorf lassen. Also wir wollen jetzt, glaube ich, nicht hier sagen, guckt euch auf jeden Fall jetzt hier 10 Kliniken oder so an. Aber wenn man natürlich die Möglichkeit hat und mehrere Wahlmöglichkeiten hat, dann kann man natürlich auch schauen, was ist so die Philosophie des ein oder anderen Hauses und wie entscheiden wir uns dann.
Und was ist die eigene?
Was waren denn dann, also ihr habt euch auch mehrere angeschaut oder mehrere in Betracht gezogen zumindest.
Jo, so ist es, und ich habe es ja letztes Mal schon angedeutet, wir waren ja in zwei unterschiedlichen Kliniken, bei Kind 1 und Kind 2, was bei Kind 1 auf jeden Fall ein Kriterium war einfach mal die Nähe, der kurze Weg, aber auch, das muss ich fairerweise sagen, eine sehr, sehr gute Freundin von uns war die Stationsleitung auf der Kinderstation. So dass wir dementsprechend natürlich auch gesagt haben, da fühlen wir uns sicherlich sehr gut aufgehoben in der Zeit, wo wir dann auf der Station waren.
Das läuft aber mit Netzwerk schon gut bei euch, ne? Hebamme um die Ecke, im Krankenhaus, kennt ihr hier da Hinz und Kunz und sowas alles? Also nicht schlecht, Herr Specht.
Die richtigen Leute kennengelernt im Laufe des Lebens offenbar. Zumindest für die Themen. Ja, tatsächlich war das ein Punkt für uns, und wir wollen ja auch nochmal über die Geburt etc. sprechen. Also auf der Station, alles tippitoppi, im Kreissaal im Prinzip auch alles tippitoppi. Was allerdings diese Klinik nicht hatte, und da wirst du sicherlich auch gleich noch drauf zu sprechen kommen, war eine Intensivstation für Kinder, die angeschlossen war. So, das hatten wir beim ersten Kind, klar hatten wir es mit auf dem Schirm, aber haben da gar nicht so zwingend die Priorität auch drauf gelegt, ehrlicherweise, weil irgendwie waren wir auch so ein bisschen blauäugig, das wird schon alles laufen. Und dann haben wir aber auch nach und nach auch im Freundeskreis mehrere Geschichten, und jetzt will ich gar keine Horrorszenarien erzählen, ganz im Gegenteil, wir wollen ja hier eigentlich ein bisschen Mut auch ausstrahlen. Aber es gibt nun mal auch die eine oder andere Geschichte, die uns dann doch zum Grübeln gebracht hat, sodass wir beim zweiten Kind doch auch gesagt haben, es wäre uns doch wichtig, dass ein eine intensivmedizinische Behandlung im Falle des Falles für das Kind Tür an Tür möglich wäre. Weil
und dann seid ihr nochmal umgeswitcht beim zweiten Kind.
Beim zweiten Kind sind wir nochmal umgeswitcht, ja, in eine Klinik, die uns auch empfohlen wurde. Wir haben aber uns auch ganz viele andere Kliniken, sowohl beim ersten auch trotzdem, um uns einen Überblick zu verschaffen, als auch beim zweiten angesehen und haben diesen Run, muss man ja wirklich sagen, der da stattfindet bei dem, ich weiß nicht, wie oft sind so Termine, einmal im Monat oder alle 2 Monate, keine Ahnung, weiß es nicht.
Bei uns wegen Corona war auch wieder mega selten, aber...
Es war also ein Großevent, ne? Die Halle war da aber mal rappelvoll und hier gibt es in der Nähe eine Klinik, wo auch sehr, sehr viele hingehen, die auch einen Anschluss hat an eine intensivmedizinische Behandlungsmöglichkeit. Und da habe ich mich zum Beispiel oder wir uns beide, als wir dann da raus waren nach dieser Riesenveranstaltung, wo man auch durch die Gänge gegangen ist, haben wir uns überhaupt nicht wohl gefühlt.
Legebatterie,
exakt das Wort habe ich hier auf den Zettel geschrieben. Exakt so habe ich es empfunden. Wir sind über die Gänge gegangen und das hatte wirklich null persönlichen Touch mehr für mich gefühlt. Vielleicht ist es nicht so, ich weiß es nicht, aber da haben wir uns wirklich irgendwie nicht so wohl gefühlt.
Aber das war dann auch, sagen wir mal, würdest du sagen, es war gut, dass ihr es angeschaut habt?
Ja klar, also so hatten wir ja zumindest mal so auch Vergleichsmöglichkeiten dann auch und man sieht ja dann auch die Kreissäle, man sieht, wie viele Kreissäle sind denn da, man hört, wie ist denn die Besetzung in der Regel, wie viele Hebammen sind denn dann für wie viele Kreissäle zuständig, wie oft wird da gewechselt etc. Und das sind ja alles so Themen, die du sicherlich auch auf deinem Zettel hattest und nachgefragt hattest, kritisch. Auch was gibt es neben der PDA, also willst du PDA noch was sagen? Hast du da was auf dem Zettel oder machen wir das bei Geburt?
Also erstmal würde ich gerne nochmal sagen, mit der Hebammenbetreuung, das war bei uns auf jeden Fall auch ein Thema. Also hier nochmal vielleicht auch einen Schritt zurück für diejenigen, die noch nicht so im Thema an sich sind. Ist Hebamme fürs Wochenbett haben wir ja gerade besprochen. Jetzt hat man natürlich auch eine Hebamme unter der Geburt. Die ist mindestens genauso wichtig. Und die kann man sich eben nicht aussuchen. Da kommt eben diejenige, die dann gerade Dienst hat in dem Krankenhaus. Und es ist halt so, es gibt Kliniken, da gibt es größtenteils oder auch teilweise quasi garantiert eine 1:1 Hebammenbetreuung. Und da gibt es eben Kliniken aufgrund des Betriebs, da geht das nicht. Bei den allermeisten ist es nicht so. Und gerade nachts, und so eine Geburt kann man ja schwer timen, ist natürlich in der Regel weniger Personal da. Und dann kann es natürlich dazu kommen, unter der Geburt, dass dann auch mal längere Zeit keine Hebamme da ist, weil die halt woanders dringender gebraucht wird. Das ist dann natürlich einfach so. Aber man hat dann eben keinen Ansprechpartner, weil der Arzt kommt eh nur für die absolute Crunch-Time. Das kann man, glaube ich, jetzt schon mal vorwegnehmen. Und wenn man dann lange Zeit alleine ist, gerade bei der ersten Geburt, kann das natürlich stressig sein, weil man natürlich Fragen hat, die dann kommen. Von daher war bei uns das Thema 1:1 Betreuung auch ein großes. Und darüber hinaus, und das ist eigentlich auch so ein bisschen für mich ein, ich sag mal, Aha-Moment gewesen bei diesen Klinik-Info-Veranstaltungen, die bei uns jetzt eher online waren, weil es wegen Corona so war, war, die Frauen hatten alle die gleichen Fragen. Und das waren größtenteils zwei. Und eine davon hast du gerade schon angerissen. Die erste war eigentlich immer, wie ist ihre Kaiserschnittrate? Und die zweite war, wie ist denn ihre Schmerzmittelphilosophie und vor allen Dingen, was das Timing der PDA angeht. So. Und bei mir war es dann so, ich habe mir das dann da angehört und habe dann danach, als der Laptop zuging, wie gesagt, war alles online, habe ich dann direkt mit meiner Frau gesprochen und habe gesagt, sag mal, wieso fragen die denn alle die gleichen Fragen? Und dann ist für mich ein Thema und eine Welt aufgegangen innerhalb dieses gesamten Komplexes Geburt, was ich vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Weil meine Frau, und das hatte sie zu dem Zeitpunkt auch schon in so diversen Foren und so nachgelesen, sagte, es haben einfach sehr viele Frauen große Angst, dass unter der Geburt mit ihnen etwas passiert, was sie nicht wollen. Beziehungsweise, wenn sie selber im Tunnel des Moments sind, dass dann Hebammen, Ärzte über ihren Kopf und gegen ihr Interesse Dinge entscheiden und sagen wir mal zum Beispiel einen Kaiserschnitt machen, der eigentlich gar nicht medizinisch notwendig ist. Und sie selber ist gar nicht in der Lage, da einzuschreiten. Das hat mich echt ins Grübeln gebracht und echt getroffen, weil ich hatte mir da vorher überhaupt noch keine Gedanken drüber gemacht.
jetzt kommst du ja eigentlich auch darauf, was gerade für uns Männer ja wichtig ist, nämlich die Rolle, die wir als Mann bei so einer Geburt auch spielen.
Absolut. Das ist es. Und das ist der Groschen, der in dem Moment bei mir gefallen ist, weil meine Frau da das erste Mal gesagt hat, und dafür bist du zuständig, wenn wir da sind. Du musst dafür, und das waren ihre Worte, du musst dafür sorgen, dass die da keinen Scheiß bauen. Zitat Ende.
Ja, und recht hat sie.
Das war der Moment, wo ich das erste Mal gemerkt habe, okay, ich bin irgendwie nicht nur dafür da, um da dumm in der Gegend rumzustehen, sondern ich habe dort eine Rolle in einem Team und eine Rolle, sagen wir mal, als Interessenvertreter auch von uns als Familie. Und das geht um, da geht's um diverse Themen, aber die Themen sind vor allen Dingen Kaiserschnitt und vor allen Dingen PDA.
Ich habe mir noch einen Punkt aufgeschrieben, der uns tatsächlich, es ist auch ein Erfahrungswert jetzt übrigens wieder, aufgrund der zwei Geburten, die wir mitmachen und was für uns elementar wichtig war in der Auswahl der Klinik. Und zwar ist ein banales Ding, aber ein eigenes Bad, / eine eigene Toilette im beziehungsweise am Kreissaal. Also nicht erst...
Wie, da gibt's Kliniken, da
ist... Also du wanderst auch häufig erstmal über den Gang.
Über den Flur?
Genau. Ich sag ja, du auch das Thema 1:1-Betreuung. Ich glaube, da seid ihr ein bisschen verwöhnt da bei euch, bei Zürich. Das stand bei uns hier aber mal nie zur Debatte. Das kann ich dir sagen. Und dementsprechend war auch der Punkt, ein eigenes Bad im Kreissaal. Hier ist nicht die Regel in allen Kliniken, ist aber für uns definitiv ein Auswahlkriterium gewesen.
Würde ich auch sagen, und hier hast du recht, wahrscheinlich bin ich da wirklich ein bisschen verwöhnt. Gut, dass du das sagst, weil hier muss ich auch sagen, man, da über den Gang, also zumindest, ja, also bei uns war es auch sehr gut, dass es da nicht auf dem Gang oder über dem Gang war.
Max, bevor ich dich mit meinem Toilettenthema unterbrochen habe, wollten wir ja eigentlich Richtung Kaiser-Shit lenken. Was genau hast du dir dazu notiert?
Das ist ein ziemlich verzwicktes Thema insgesamt, weil die Kaiserschnittrate, wo da ja dann immer nachgefragt wurde, zum Beispiel bei uns in dem Krankenhaus, war die relativ hoch mit 50%. Warum ist das hoch? Gemäß einer OECD-Studie von 2018 sind in Deutschland ist die Zahl bei 29%. Also ein knappes Drittel werden Kaiserschnitte gemacht. In Europa gibt es da eine große Range. Polen führt dieses Ranking an mit fast 40%. Und wer hat die niedrigste Kaiserschnittrate in Europa?
Die Holländer.
Die Holländer! Die Holländer. Die Holländer. In Holland gibt's nämlich nur 16% Kaiserschnitte. Und diese Range ist ja wirklich verrückt, weil das kann ja eigentlich gar nicht sein, dass das alles so unterschiedlich ist. Und die WHO sagt übrigens, dass rein medizinisch notwendig ungefähr 10% sind. So. Und heute Nachmittag, als ich diese Zahlen dann gesehen habe, war natürlich die Frage, was ist bitte da genau los? Ich habe dann ein bisschen rumgegoogelt, nichts gefunden und anschließend einen guten Kumpel von uns, der im Krankenhaus arbeitet, den du auch kennst, der zwar kein Gynäkologe ist oder Geburtshelfer, aber eben in einem Krankenhaus arbeitet, wo es auch eine Geburtenabteilung gibt. Und ich habe ihn gefragt, sag mal, wie erklärst du bitte diese Zahlen? Wie kann es sein, dass die WHO sagt, in 10% der Fälle sollte ein Kaiserschnitt gemacht werden und in Deutschland werden 30% Kaiserschnitte gemacht und in anderen Ländern teilweise sogar 40? So. Jetzt ist es so, und das geht so ein bisschen auf diese Angst der Frauen zurück, ist so die erste Idee natürlich, da wird ein Kaiserschnitt gemacht, weil der nicht medizinisch notwendig ist, aber vielleicht wirtschaftlich attraktiv. Das gibt's übrigens wirklich, dass man denkt oder dass halt gedacht wird, dass so ein Kaiserschnitt irgendwie halt mehr Geld in die Kassen der Kliniken spült und dass das ein Grund ist. Man muss hier natürlich total vorsichtig jetzt sein, ja. Aber dass das ein Grund ist. Hier war ich total dankbar über den Kumpel, der Arzt ist, der meinte, dass der Interessenkonflikt bei einer Geburtenabteilung, was dieses Thema angeht, wahnsinnig niedrig ist. Also eine Geburtenabteilung ist nicht die Cash-Cow eines Krankenhauses, ja? So. Also es gibt da, sagen wir mal, Bereiche, wo die OPs viel teurer sind und wo diese Interessenkonflikte viel stärker auftreten, wo sie auch ein gutes Klinikum natürlich auch da gemanagt bekommt. Aber mit künstlichen Kaiserschnitten, sage ich mal, die nicht notwendig sind, irgendwie da die Bilanz des Krankenhauses aufzublähen, sagte er, macht aus vielerlei Hinsicht keinen Sinn.
Ja, es ist ja beruhigend für uns alle.
Also das haben wir schon mal aus dem Weg geräumt. Das zweite Thema ist natürlich, es gibt ja viele auch gewollte Kaiserschnitte. Ist übrigens wahnsinnig angesagt in Brasilien. Brasilien hat eine Kaiserschnittquote von 54%. In Brasilien ist Kaiserschnitt Statussymbol. Natürliche Geburt in Brasilien ist für arme Leute in der Favela. Und wer Kohle hat, kann sich einen Kaiserschnitt leisten. Gibt übrigens den aktuellen Gesundheitsminister von Brasilien, der probiert, das etwas umzudrehen, weil der Kaiserschnitt ist ja aus einer medizinischen Sicht auch deutlich gefährlicher oft als die natürliche Geburt und so. Und dieser Lifestyle-Choice ist im gewissen Sinne auch etwas bescheuert. Aber es gibt viele gewünschte Kaiserschnitte und es gibt auch bei uns gewünschte Kaiserschnitte. Und auch da übrigens, hier muss mal wieder eine Lanze brechen, die Frauen, die das wollen, das sind auch noch echte Frauen danach so ungefähr. Auch das passiert, hat mir auch meine Frau gesagt, überall, dass solche Frauen wahnsinnig geschämt werden, weil sie sozusagen sich drücken vor der eigentlichen Geburtserfahrung.
Wahnsinn, aber diese Brasilien-Nummer da, das finde ich aber auch das finde ich aber auch echt krass, dass der Kaiserschnitt oder der Schnitt jetzt so eine Bedeutung da irgendwie erlangt hat. Weiß auch nicht. Ich habe mich echt umgehauen jetzt, hätte ich nicht gedacht.
Ist krass, ne? Also bei uns ist es so, auch gemäß dem Kumpel ist der Trend ist ein anderer. Der Trend in Europa geht hin eher zur natürlichen Geburt und wir haben jetzt auch nicht wahnsinnig viele von diesen gewollten Kaiserschnitten in Deutschland. Bedeutet also, es bleibt immer noch ein riesen unerklärter Teil, zwischen 10% müsste, 30% sollte. Und dann habe ich ihn gefragt, jetzt komm, sag es mir, was ist genau hier das Problem? Und was er dann gesagt hat, kommt dann wieder auch zurück zu der Rolle der Geburt, übrigens unter der Geburt von uns als Männern. Er sagte, der Grund, warum eigentlich eine natürliche Geburt gehen würde und dann funktioniert es am Ende nicht, ist im Team, bestehend aus Frau, Hebamme und Mann, funktioniert im Laufe der Geburt irgendetwas nicht, bezogen auf Vertrauensbildung und bezogen auf Kommunikation. Und da habe ich mich zurückerinnert geführt auch an den Geburtsvorbereitungskurs, wo da nämlich übrigens die Hebamme gesagt hat, dass jede Frau unter der Geburt den Satz sagt, ich kann nicht mehr oder ich will nicht mehr. Bei uns kam der übrigens auch. Ich weiß nicht, ob er bei euch kam, aber
bei uns auch. Ja, beide Male kann ich bestätigen.
Und der Kumpel von mir sagt, wenn dann in diesem Moment dieser Raum nicht an einem Strang zieht und wenn da nicht der Mann und die Hebamme mit Ruhe, mit gutem Zureden, aber auch mit Klarheit sagen, du schaffst das. Wenn vielleicht dann sogar noch ein Arzt dazukommt, der sagt, die Werte sehen gut aus, sie schaffen das. Wenn das nicht der Fall ist, dann gehen die Dinge in die falsche Richtung. Wenn da irgendjemand, und das inkludiert übrigens auch uns Männer, anfängt zu wackeln, dann geht die Nummer 20, 30 Minuten später in, ich will einen Kaiserschnitt, ich will hier gar nichts mehr. Oder die Hebamme sagt, dann machen wir jetzt auch lieber einen Kaiserschnitt. Und er sagt, und deswegen ist es auch unmöglich, diese 20% Differenz aufzudröseln, weil jede Situation unterschiedlich ist. Aber alle hier müssen ihren Job machen und die Frau supporten. Und wenn das der Fall ist und alle dieses Mindset haben, dann ist die Quote nicht wahnsinnig über 10%, weil nämlich dann es auch zu einer natürlichen Geburt in der Regel kommt, wenn alle an einem Strang ziehen. Das fand ich großartig, als er das gesagt hat.
Wahnsinnig viele Informationen, die wir heute sammeln konnten, glaube ich. Ist auch ein bisschen länger als sonst, glaube ich, die Folge, aber ich glaube halb so schlimm. Aber wir wollen zum Fazit kommen. Max, was würdest du sagen? Was würdest du anders machen? Und wie immer auch die Frage, was würdest du genauso machen?
Also heute bin ich mal bei dir. Ich würde wirklich ganz wenig anders machen. Das ist ja normalerweise dein Spruch. Aber ich kann einfach nur noch mal bestärken, Hebamme fürs Wochenbett, absolutes Muss. Lasst euch auch auf Leute ein, die auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen anders sind als ihr. Die tun euch vielleicht auch am Ende ganz gut. Und Krankenhauswahl, beschäftigt euch mit dem Thema und kommt vor allen Dingen vielleicht darüber auch mit euren Frauen ins Gespräch. Was ist ihnen wichtig und welche Rolle habt ihr unter der Geburt? Bei dir?
Wie immer, allerdings habe ich ja schon mal einmal was anders gemacht. Wir hatten ja den Wechsel drin.
Stimmt, die neue Klinik war ja schon das Thema.
Aber wenn es nochmal dazu kommen sollte, würde ich es wie beim zweiten Mal machen und die Klinik vom zweiten Mal erneut aufsuchen, was da auch ein wichtiger Punkt war, den ich jetzt gar nicht vorhin genannt habe. Habe ich aber hier auf dem Zettel, deswegen mache ich es jetzt nochmal. Die hatten wahnsinnig tolle Familienzimmer. So, jetzt ist so ein Familienzimmer natürlich auch ein Privileg, kostet auch extra und deswegen mein absoluter Geheimtipp für alle, die ein Geschenk zur Geburt des Kindes suchen bei engen Freunden, Familienmitgliedern, schenkt doch einfach dem Paar vor der Geburt den Aufenthalt und die Kosten für das Familienzimmer.
Sehr schöne Idee.
Weil ich glaube, so, das ist eine große Freude und ich glaube, ne, den 10. Schnuller und das 15. Kuscheltier, das kriegen wir sowieso alle, aber damit macht ihr sicherlich nicht viel falsch.
Nur, kann ich nur zustimmen.
Also das hatte ich hier noch auf dem Zettel und bevor wir jetzt...
Und Challenge haben wir jetzt auf dem Zettel, oder nicht?
Genau. Und
letzte Woche hast du gesagt, du machst hier die dicke Challenge. Jetzt sind wir fast am Ende und es kam noch keine Challenge.
Ich habe mir was überlegt, Max. Du kommst ja immer mit wahnsinnig vielen Statistiken um die Ecke, bist da auch sehr belesen. Und da möchte ich doch auch einfach mal feststellen, bist du den ganzen Tag und den ganzen Abend nur in deinen Büchern unterwegs oder liest du auch deinem Kind was vor? So, und da gehe ich jetzt einfach mal von aus. Und deswegen die Challenge wird sich in Zukunft immer um die Rubrik Kinderbücher, Kinderspielzeug, Kinderserien, Kindermusik drehen. Im heutigen Fall geht es um Kinderbücher und ich weiß nicht, ob unser Felix einen geilen Jingle dafür hat. Max, von dir möchte ich nämlich heute wissen, ich werde dir jetzt einen berühmten, beziehungsweise drei habe ich vorbereitet, ersten Satz aus berühmten Kinderbüchern vorlesen. Und von dir möchte ich wissen, um welches Kinderbuch geht es? Bist du startklar für Buch Nummer 1?
Mach los, mach los, mach los.
Nachts im Mondschein lag auf einem Blatt ein kleines Ei.
Stopp, findet Nemo?
Mach, kein Buch, komm. Ne? Das ist ein absoluter Klassiker, was glaube ich sogar mal bei Wer wird Millionär die Frage tatsächlich.
Aber 1-Million-Euro-Frage. Ohne Antwortmöglichkeiten und Joker war das nämlich.
Dann haben wir alle schon gelesen, viele Generationen schon. Nachts im Mondschein lag auf einem Blatt ein kleines Ei. Und als an einem schönen Sonntagmorgen die Sonne aufging, hell und warm, da schlüpfte aus dem Ei, knack, die kleine, hungrige... Raupe Nimmersatt, mein Gott! Das muss man doch auf dem Schirm haben.
Wir haben nur so Fühlbücher zu Hause. Der Kleine, der kann ja noch nicht. Da sind so, weißt du, da ist so ein Hund und ein Hundebild drauf und es ist so flauschig in der Mitte und dann sage ich meinem Sohn, der 11 Monate alt ist, fühl mal.
Pass auf, das vergessen wir jetzt mal ganz schnell. Ich gebe dir eine zweite Chance. Am Rand der kleinen, kleinen Stadt lag ein alter, verwahrloster Garten. In dem Garten stand ein altes Haus. Und in dem Haus wohnte...
Der Klaus.
Sag mal, das gibt's doch wohl nicht. Ich kann dir einen Tipp geben. In dem Haus, in dem Garten stand eventuell, das steht jetzt nicht in diesem Satz, da stand eventuell noch ein weißes Pferd mit schwarzen Punkten, glaube ich. Und das Mädchen ist sehr, sehr stark und hat Zöpfe.
Ah, Pippi Langstrumpf. Kenne ich.
Mark, Glückwunsch. Mein Gott, nee. Okay, letzte Chance jetzt aber hier für dich. Pass auf, Nummer 3. Alle Kinder... Bis auf einen werden erwachsen.
Peter Pan.
Yes, 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 yes. Max, ich hoffe, du stellst fest, da hast du durchaus Potenzial, mal dich der Kinderbücherei zu widmen fürs nächste Mal. Wir nehmen das jetzt erstmal so hin. Ist auch gar nicht schlimm, du. Ne? Aber, beim nächsten Mal oder vielleicht auch beim übernächsten Mal, ich überlege mir mal nochmal was, werde ich nochmal was vorbereiten. Und ich hoffe, und ich werde sonst bei Heidi nachhaken, ob du denn die halbe Stunde Bonus-Time vorm Einschlafen investiert hast in den nächsten Wochen, werde ich nochmal nachhaken.
Schauen wir mal, aber nicht so meine Stärke. Aber es ist ja auch gut, dass man nicht alles kann.
Gutes, bescheidenes Statement zum Abschluss. Ich befreie dich jetzt schnell. Worüber wollen wir in 14 Tagen sprechen?
Danke, da kenne ich mich wieder aus. Das Kind braucht einen Namen.
Oh Mann.
Und wir wollen drüber sprechen, über die absolute Gagasuche in vielen, vielen Familien nach dem oder den Namen und ja, was das für uns für eine Reise war beim nächsten Mal.
Mega Thema, finde ich übrigens, ist fast politisch, glaube ich, für die ein oder andere Ehe und aber auch, das wollen wir auch drüber sprechen, was gibt's denn für Möglichkeiten, um diese Namenssuche einfacher zu gestalten oder zu supporten, Apps etc.
Genau.
Gibt's coole Sachen tatsächlich, die man da nutzen kann, wollen wir drüber sprechen und ja, ich würde sagen, wir machen das Ding zu. War ein schöner Plausch.
babypinkeln@gmail.com für eure Stories rund ums Thema Geburtsvorbereitung oder auch rund um die Namensfindung. Und wir hoffen natürlich, ähnliche Emotionalität von euch zu bekommen wie beim Produktetipp.
Und ich würde mich auch über schöne, berühmte, weitere erste Sätze aus Kinderbüchern von euch freuen. Lasst da mal was hören, damit wir die Nachhilfestunden für Max entsprechend gestalten können. So, jetzt machen wir das Ding auch zu. Also, wir hören uns in 14 Tagen und ja, ihr wisst ja, bis dahin wird weiter gepinkelt.